Mit 1:4 verliert Deutschland sein letztes Gruppenspiel und noch wahrscheinlich schlimmer, Carlotta Wamser durch eine rote Karte. Das heißt, auf der Rechtsverteidigerin-Position, da herrscht jetzt Alarmstufe, haha, rot. Jetzt fehlt schon die zweite Spielerin, die dafür nominiert war, nach Julia Quinn. Wir wollen sprechen über dieses 1:4 gegen Schweden mit Carmen Stadelmann von 90min.de und Lisa Seiler von elffrauen.de, jetzt hier im Rasenfunk.
Und nun der Rasenfunk. Alles zur EM der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, meine Runde hier begrüßen zu dürfen. Carmen Stadelmann ist mal wieder hier. Hallo Carmen.
Hallo, freut mich auch.
Und dann gibt ihr Debüt heute Abend Lisa Seiler von elffrauen.de. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Seite, da hatte ich das Interview von Schlotti Schlosser empfohlen. Ich glaube am vorletzten Spieltag der letzten Bundesliga-Saison. Lisa, schön, dass du mal hier im Rasenfunk bist.
Ja, danke für die Einladung, ich freue mich auch.
Wie kam denn das dazu, dass du elffrauen.de gegründet hast?
Mache ich es kurz oder mache ich es lang? Ich mache es kurz.
Mittler.
Ich war auf der Suche nach einem neuen Job, weil ich mich selbstständig machen musste, nachdem ich vorher festangestellt war, und habe einfach überlegt, was würde mir am meisten Freude machen, welches Thema. Und bin auf den Frauenfußball gekommen und habe einfach losgelegt.
Das ist doch sehr gut. Und damit haben jetzt auch alle Hörerinnen und Hörer mindestens eine Motivation, elffrauen.de mal zu besuchen. Wie viel Freude hat dir denn dann, Lisa, na, dass wir gleich weitermachen, denn jetzt dieses Spiel gemacht?
Es hat mir eigentlich schon eine Menge Freude gemacht, weil ich fand, es war auf jeden Fall nicht uninteressant, sich das anzugucken. Aus deutscher Sicht war es natürlich sehr, sehr, sehr bitter. Mhm.
Carmen, was sind denn so deine ersten Gedanken zu dieser Niederlage? Jetzt so im Nachhinein hat man jetzt schon bei den wenigen Stimmen, die wir schon hören konnten, Clara Bühl und Christian Wirk, so ein bisschen rausgehört. Mensch, hätten wir vielleicht nochmal nachgelegt in der Anfangsphase, hätte dieses Spiel ganz anders laufen können. Siehst du es denn auch so?
Also ich muss sagen, erstmal habe ich ja die Hoffnung so ein bisschen gehabt, dass ich was Positives berichten kann von den ersten 15 Minuten. Also ich dachte, ich kann mich jetzt hinsetzen und endlich mal nicht meckern. Aber ja, danach gab es einfach einen anderen Spielverlauf. Ich dachte mir auch, also sie hatten ja eben nach den ersten Toren auch die Möglichkeit nachzulegen. War so ein bisschen wie bei den Spielen davor, also dass sie sich Chancen erspielt hatten, aber dann die einfach nicht effektiv nutzen konnten. Ob das jetzt den Spielverlauf geändert hätte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich fand dann trotzdem, dass einfach die Defensivprobleme größer waren, als man offensiv Chancen hatte. Mhm. Und dass ich, auch wenn sie jetzt vielleicht noch ein Tor gemacht hätten, trotzdem der Meinung bin, dass sie das Spiel gegen Schweden verloren hätten und dann auch so verdient verloren hätten.
Ja, ist eine interessante Frage. Es gab ja schon, also erste Minute und zweite Minute gab es Chancen für Deutschland, aber schon in der dritten Minute gab es ja die erste Chance für Schweden und das war dann im Grunde so der rote Faden des Spiels. Das war Smilla Holmberg, die eine von den 5 reinrotierten Spielerinnen war bei Schweden, setzt sich auf dem Flügel durch und kann auf eine Aslani passen, die im rechten Halbraum des Strafraums komplett offen steht, aber eben noch vorbeischießt. Und ich finde das schon interessant. Also ich weiß nicht, wie das euch beiden ging, Lisa, wenn du magst, dann darfst du gerne mal beginnen. Clara Bühl hat nach dem Spiel gesagt, ja, die Schwedinnen hätten ihre Seite überladen, da sei immer eine Spielerin mehr gewesen. Eine Überladung habe ich da ehrlicherweise gar nicht immer gesehen, aber ich habe gesehen, dass die Spielerinnen da einfach ihre Duelle sehr oft gewonnen haben und vor allem Sarai Linder wirklich einen sehr, sehr schweren Stand hatte. Und das hat man vielleicht auch schon in dieser dritten Minute gesehen, noch bevor irgendwelche Tore gefallen waren.
Ja, ich fand es auch erstaunlich, wie Smilla Holmberg da durchgehen konnte auf der Seite, halt wirklich komplett von hinten nach vorne einmal durchgeschossen, wenn man bedenkt, dass ja von vornherein eigentlich klar war, dass diese Seite schwierig werden würde für die deutsche Abwehr und dass man sich da so überraschen lässt, nur weil da jetzt eine andere Spielerin am Start ist, hat mich ehrlicherweise überrascht.
Mhm. Ja, würde ich auch sagen. Also mich hat auch die Aussage von Bühl irgendwie so ein bisschen gewundert, weil vielen ja auch davor schon klar war, dass Schweden über rechts einfach brutal stark war und dass dann so ein bisschen die Aussage kam, dass die linke Seite überladen, also die linke deutsche Seite überladen war, weiß ich nicht, weil ich mir so ein bisschen dachte, damit hätte man ja auch aus deutscher Sicht rechnen können, dass die Schweden einfach über den Flügel brutal stark sind und da super immer nach vorne kommen.
Ja, also gestaunt habe ich trotzdem, weil ich glaube, ich habe jetzt dreimal nachgeguckt, wie alt Smilla Holmberg ist und nach meiner Recherche ist Smilla Holmberg 18 Jahre alt,
ja.
Und spielt in der schwedischen Liga. Und das war jetzt doch eine überraschend starke Leistung so für mich, sie da so zu sehen, auch mit welchem Selbstbewusstsein. Das war ja quasi ein Wamser-Auftritt nur auf der falschen Seite, ja, wie die einfach da reinkommt und losmarschiert.
Ja, und dann auch ihr erstes Länderspieltor erzielt, unter gütiger Mithilfe von Sarah Linder, die sie quasi anschießt und so geht der Ball dann ins Tor. Und das war aber ja dann schon so ein wiederkehrendes Thema. Und ich habe in der Halbzeit, war ich bei Instagram live und da kam auch unter anderem die Frage und bei Blue Sky hat es mich auch jemand gefragt, weil ich mich ein bisschen beschwert habe über die offensive Positionierung von Sarah Linder im Spielaufbau. Ich glaube, das war eins der Probleme. Sarah Linder hat schon sehr früh weit nach vorne geschoben und dann haben die Deutschen aber im Zentrum den Ball verloren. Das war jetzt nicht initial ihr Fehler. Da waren sowohl Nüsken als auch Sens waren da nicht passsicher genug. Plus Berger hat noch zwei Fehlpässe gespielt in der ersten Hälfte, die auch relativ übel waren. Und dann hat aber Schweden immer in den Rücken von Sarah Linder reingespielt und sie hat es dann aber auch nicht geschafft, selbst wenn sie dran waren, der Gegenspielerin, wirklich dran zu bleiben. Also Kanerüth vor dem 1:3 läuft dann letztlich dann relativ einfach an ihr vorbei, zumindest sieht es einfach aus. Und da meinte jemand auf Blue Sky zu mir und bei Instagram haben das auch Leute in den Kommentaren geschrieben, ja, aber die offensive Positionierung von Linder, die hätte ja auch zu den guten Chancen in der Anfangsphase geführt, weil da war der linke Flügel Deutschlands mit Clara Bühl, der war richtig gut. Und das stimmt zwar, aber ich habe mich trotzdem gefragt, warum ist man dieses Risiko im Spielaufbau gegangen? Und das hat sich im Grunde auch über das Spiel hinweg durchgezogen. Mich hat es auch gewundert, dass man sogar in Unterzahl noch jeden Abstoß, jeden Abschlag, alles kurz ausgespielt hat, obwohl man ja von Beginn an damit Probleme hatte, weil die Schwedinnen dann angelaufen sind und dann immer mal wieder den Ball gewonnen haben. Lisa, ist das so eine Verunsicherung, die sich dann durchgezogen hat, deiner Meinung nach, oder lag hier was grundsätzlich irgendwie im Argen im Matchplan?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also ich fand, sie haben das auf beiden Seiten im Grunde gemacht in der Anfangsphase, dass sie sehr, sehr hoch geschoben haben, die Außenverteidigerin. Also Wamse hat es ja durchaus auch gemacht. Und ich fand es auf beiden Seiten sehr risikobehaftet. Also das Problem hat sich ja auf beiden Seiten zwischendurch ergeben. Und ich glaube, es war so die erste Viertelstunde, wo es noch relativ gut lief. Und danach zog sich aber die Verunsicherung, fand ich, so ziemlich durchs ganze Team. Also mir würde da jetzt keiner einfallen in der ersten Halbzeit, wo ich sagen würde, da lief es jetzt besser bei irgendeiner Spielerin. Ich könnte da jetzt niemanden rausgreifen, den ich total gut gesehen habe in der ersten Halbzeit. Also ich fand schon, dass es insgesamt ein ziemlich verunsicherter Auftritt war. Ich finde aber insbesondere so übers ganze Spiel gesehen, dass Ann-Kathrin Berger wahnsinnig verunsichert wirkte. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, sie hatte solche Dinger schon immer drin, dass mal solche Risikopässe schief gehen, die dann sofort zurückkommen. Ich fand es heute aber eklatant, wie häufig das der Fall war. Und ich hatte das Gefühl, dass ihr die Aussage von Christian Wück nach dem letzten Spiel nicht geholfen hat, was das angeht. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass das möglicherweise keine gute Idee war, sie öffentlich quasi so anzugehen und öffentlich zu sagen, wir müssen da was ändern. Sie muss quasi ihr Spiel umstellen, das sie als Spielerin aber ja definiert, was er ja vorher auch wusste. Fand ich einen sehr schwierigen Move und ich hatte das Gefühl, das hat man gesehen in dem Spiel.
Kamen, ging dir das ähnlich? Ich meine, man hat ja schon gesehen, dass sie versucht hat zu vermeiden, dass sie Gegenspielerinnen aussteigen lassen muss. Also sie hat eher früher den Pass gespielt und eben nicht so lange gewartet und dann die Gegenspielerin verladen, so wie wir es noch gegen Dänemark 2, 3, vielleicht sogar 4-mal gesehen haben. Und nichtsdestotrotz waren aber halt zwei Fehlpässe mit dabei. Da hätte auch schon früher das 3:1 fallen können, ehrlicherweise. Und das 4:1 dann, der eine Fehlpass war dann noch nach dem Strafstoß. Also wie blickst du denn auf diese Causa Ann-Kathrin Berger? Auch beim 1:1 irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt und deshalb nicht reagiert. Also irgendwie ein seltsames Spiel.
Ja, es hat so gewirkt. Also ich dachte erst bei dem 1:1, dass sie irgendwie die Hand hebt und, keine Ahnung, Abseits reklamieren will. Mhm. Aber ich glaube, sie war einfach, hatte das Gewicht oder auf dem falschen Fuß und konnte deswegen nicht so schnell nach unten. Aber sieht natürlich auch unglücklich aus. Und was Lisa vorhin schon meinte, also diese Verunsicherung, die sie hatte oder was man bei ihr gemerkt hat, ich glaube, dass das dann auch die Mitspielerinnen verunsichert, wenn die Torfrau, die normalerweise so ein sicherer Rückhalt ist, die sich auch viel traut, auch ins Risiko geht, plötzlich ja einfach dieser Rückhalt nicht mehr ist und Fehler auch im eigenen Spiel hat, im Aufbauspiel hat, dann verunsichert das auch im Rück- oder im Umkehrschluss die Abwehr. Mhm. Und ja, dann bricht vielleicht auch so ein bisschen so das System auseinander. Ich finde, das hat man bei den Deutschen bei dem Spiel gegen Schweden auf jeden Fall gemerkt. Also ich fand schon, dass ab der 15. Minute, ab dem dann auch das 1:1 gefallen ist, dann recht schnell auch das 2:1, dass dann so ein bisschen die ganze Mannschaft auseinandergebrochen ist, was ihr auch vorhin schon gesagt hat. Also da war Verunsicherung in allen Mannschaftsteilen, jetzt nicht nur bei Berger, sondern im Mittelfeld, im Angriff. Also keine konnte da irgendwie frei aufspielen, keine konnte sich mehr durchsetzen. Und ja, da ging dann dieser Flow komplett verloren, den man vielleicht so in den ersten 10 Minuten ein bisschen hatte. Ob man jetzt wegen dem Spiel die Torhüterin-Frage aufmachen muss, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich bin schon auch der Meinung, dass man mit Stina Johannes und Ina Mahmutovic zwei super Torhüterinnen noch auf der Bank sitzen hat, die so wahrscheinlich auch spielen könnten, ja, also zu 100%. Aber Berger genießt auch das Standing und da herrscht auch eine gewisse Eingespieltheit trotzdem mit der Verteidigung, weil ich auch ein paar Kommentare eben gelesen habe, dass, ja, jetzt die Niederlage schuld von Ann-Kathrin Berger war, würde ich so auf jeden Fall nicht sagen. Hm. Das war ja fast schon ein Kollektivversagen.
Also ich glaube, das würde jetzt keiner von uns dreien auf Ann-Kathrin Berger abladen wollen. Aber einen Aspekt, finde ich, gibt es noch, der mit ihrer Position indirekt zusammenhängt. Und das ist was, das durchzieht auch jetzt schon die Länderspiele. Das haben wir jetzt nicht zum allerersten Mal gesehen. Und zwar, manchmal läuft es ja nicht. Das haben wir jetzt ja schon häufiger gesehen. Zum Beispiel gegen Österreich in der ersten Hälfte. Gegen die Niederlande haben wir das in einem der beiden Spiele gesehen. Gegen Island haben wir das gesehen und so weiter und so fort. Also haben wir ja genügend hier im Rasenfunk besprochen. Und was wirklich auffällig ist, ist, dass das deutsche Team auch bei dieser EM noch nicht es schafft, dann mal umzuschalten in einen anderen Modus. Also wenn ich eben sehe, das 1:1, das war ein doofer Konter, der nicht mal toll ausgespielt war. Minge verteidigt den Ball nicht richtig, Knaak geht aus irgendeinem Grund zu Minge, dabei hätte sie bei Blackstenius bleiben müssen, dann kommt sie nicht mehr rechtzeitig hin und dann reagiert auch Ann-Kathrin Berger bei dem Schuss nicht so richtig und vorne der Ballverlust hätte auch nicht sein müssen. Aber also sprich eine Fehlerkette, die sich durchzogen hat. Und dann merkt man, es gab da noch einen Schuss von Clara Bühl, der war dann aber kein Problem für Falk. Und ansonsten hast du aber eben viele Fehlpässe gesehen, viel Verunsicherung. Was ich nicht verstehe, ist, warum das Team dann nicht in Person von irgendjemandem, egal ob das Janina Minge ist, Ann-Kathrin Berger oder auch andere Spielerinnen, dann mal sagt, okay, dann machen wir es jetzt mal für 5-10 Minuten anders. Wir spielen nicht alles kurz aus, sondern komm, alle nach vorne, alle auf einen Flügel, auf den Flügel kommt der Ball, vielleicht machen wir irgendwie den zweiten Ball fest, vielleicht holen wir einen Einwurf raus, dass wir einfach mal wieder ins Angriffsdrittel kommen, uns mal alle wieder ein bisschen schütteln können und vor allem nicht die ganze Zeit in diesen Hochrisikoaktionen sind, wo auch jeder Fehler besonders bestraft wird. Wenn du den Ball im Aufbau verlierst, ist es viel schlimmer, als wenn du ihn im Angriffsdrittel verlierst. Und das hat mich gewundert und da hätte ich gerade von Ann-Kathrin Berger eigentlich mir erhofft, dass sie diese Erfahrung hat und auch diese Coolness, weil gerade unter Horst Rubisch war das ganz oft ihre Aufgabe, dass sie den Ball bekommen hat und ihn dann lang nach vorne geschlagen hat, relativ sinnvoll in einen Raum rein. Und das fand ich interessant, dass das auch dann in Unterzahl nie eine Option fürs deutsche Team war. Sie waren sehr prinzipientreu, wie es ihr Trainer ja auch ist. Also vielleicht kommt es auch daher, ich weiß es nicht. Aber das ist mir noch aufgefallen, wenn wir über Ann-Kathrin Berger sprechen. Im Grunde hat man keinen einzigen lang ausgeführten Abstoß oder Abschlag gesehen. Dabei hätte das dem Team vielleicht wirklich mal gut getan.
Ja, aber ich glaube, da spielt genau das rein, worüber wir eben gesprochen haben. Dass eben in diesem Spiel man das Gefühl hatte, sie vertraut sich da selber auch. In dem Moment nicht. Das, was man vorher eigentlich immer gesehen hat, dass sie diese Bälle, dass sie sich das traut, die rauszuschlagen. Heute waren ja auch ein, zwei drin, die sind angekommen. Aber es war halt zu wenig. Und ich hatte einfach das Gefühl, das Vertrauen in sich selbst ist da jetzt nicht mehr da. Sie denkt jetzt erstmal darüber nach, ob das wirklich eine gute Idee ist, vielleicht auch, ob das ist, was von ihr erwartet wird. Also für mich hatte das damit zu tun. Ich kann mir das fast nicht anders erklären, warum das heute so eklatant war, dass da so wenig gekommen ist. Ich verstehe es aber auch, offen gesagt, auf vielen anderen Positionen nicht. Also ich habe in dem ganzen Spiel sehr wenig gesehen, dass sich mal jemand aufgebäumt hat. Also ich habe es bei Jule Brandt gesehen, die sehr viel versucht hat und sehr viel gelaufen ist, auch nach hinten viel gearbeitet hat. Aber viel mehr fällt mir da auch nicht ein, dass mal wirklich sich jemand dagegen gestemmt hat, gegen das, was da passiert. Weil es ist natürlich unglücklich gelaufen, aber gerade in so einem Moment muss halt dann jemand da sein. Ich will jetzt nicht auf die Leute zurückkommen, die jetzt nicht mehr dabei sind. Mir ist halt nur sofort eingefallen, eine Svenja Huth oder eine Lena Oberdorf hättest du vermutlich gesehen an solchen Punkten. Da wäre, glaube ich, mehr gekommen. Und auch eine Alexandra Popp hätte das, glaube ich, so nicht hingenommen. Und heute war da einfach nicht, dass die das nicht versucht haben. Ich meine, der Wille ist ja da, aber sie sind halt nicht reingekommen in das Spiel. Sie sind überhaupt nicht da mit reingekommen, irgendwie dagegen zu halten.
Ja, und ich finde, es wirkt auch immer so, als wären sie selber einfach unfassbar ratlos. Also als würden sie selber überhaupt nicht verstehen, was gerade mit ihnen passiert, was gerade auf dem Platz passiert und dass sie dann deswegen auch überhaupt gar keine Lösungen haben oder sich dem entgegenzusetzen. Also, dass da mal, wie ihr schon meintet, irgendwie Phasen ruhig gespielt werden oder dann irgendwelche taktischen Dinge verändert werden. Es ist halt dann eher so ein, okay, jetzt versuchen wir auf Krampf nach vorne irgendwie zu kommen. Vielleicht machen wir ja dann vorne doch noch irgendwie eins rein und dann haben wir verkürzt. Aber ja, so richtig Hand und Fuß hat es irgendwie selten in den letzten Spielen.
Ja, sie wirken einfach an vielen Stellen gelähmt. Also wirklich so ein bisschen unter Schock. Sich das angucken, denken, was machen wir jetzt?
Genau, ja.
Und das kann man ja mit der roten Karte auch nachvollziehen, finde ich. Die Entstehung der roten Karte wieder fürchterlich. Linke Abwehrseite mit dem simplen Doppelpass ist Kanerüt dann wieder durch. Die verlädt dann Rebecca Knack. Rebecca Knack, sie geht leider manchmal zu früh in die Grätsche, haben wir auch schon in der Nations League gesehen. Legt auf Angedal, die schießt und Wamsa wehrt den Ball mit den Händen auf der Torlinie ab. Das ist auch eine Aktion. Das wird sie wahrscheinlich in ihrer Karriere nicht nochmal machen, weil ihr das jetzt auch das Viertelfinale kostet. Das ist dann klar Strafstoß, es ist klar rot und dann tritt Fridolina Rolfö an und trifft zum 3:1 und die ganze Entstehung und die Dynamik dieses Spiels, da verstehe ich, dass eine Verunsicherung da ist. Plus, du musst ja dann auch in der Abwehr darauf reagieren. Und was ich allerdings auch an dem Punkt schon ins Feld führen würde, ist, dass ich den Eindruck habe, da lässt dann manchmal das Trainerinnen-Team die Spielerin auch ein bisschen alleine. Denn die kurzfristige Lösung bis zur Halbzeit war, Sarai Linder wechselt auf rechts, auf die Seite von Carlotta Wamsa. Und Clara Bühl spielt Linksverteidigerin und soll aber auch bei den ganz wenigen Offensivaktionen, die es gibt, auch vorne mitspielen. Oder vielleicht war es auch gar nicht ihr Auftrag, aber das hat sie halt dann trotzdem gemacht. Und da hat man ja schon in der allerersten Aktion, wo sie versucht, den Ball ins Ausgehen zu lassen, den Ball zu sperren, wird angeschossen, es gibt Eckball, hat man gesehen, das war viel von ihr verlangt, das in der Situation zu spielen gegen eben diesen starken schwedischen rechten Flügel. Und ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich nicht verstanden habe, warum man da bis zur Halbzeit wartet, bis man reagiert auf diesen Ausfall in der letzten Kette, weil man gesehen hat, also die sind in die Kabine getrudelt. Da hätte sehr gut noch das 1:4 noch vor der Pause fallen können. Aslani hatte da nach dem Berger Fehlpass zum Beispiel die eine sehr gute Chance. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt überkritisch bin, Lisa, aber muss man da nicht auch die TrainerInnen fragen, also Christian Wück natürlich in Hauptverantwortung, warum da so wenig eingegriffen wurde? Weil Bühl als Linksverteidigerin, dass das nicht der Plan sein kann für das ganze Spiel, ist ja eigentlich relativ deutlich.
Ja, ich überlege gerade, rote Karte war 30. so?
Um 31. genau.
Ja, was wäre die Alternative gewesen? Also hättest du an der Stelle dann gesagt, ich wechsle jetzt schon, also ich wechsle schon jemanden aus?
Also ich hätte definitiv gewechselt. Also Laura Freigang zum Beispiel hat am Spiel kaum teilgenommen. Die hat am Ende 10 Pässe in 45 Minuten zur Mitspielerin gebracht. Die war ab der Situation, wo Schweden dominiert hat, hat Laura Freigang keine Rolle mehr gespielt. Sie hat auch einfach keine Bälle mehr bekommen und sie hat aber auch keine Bälle erobert. Also sprich, da hast du quasi schon eine Spielerin gehabt, die aus verschiedenen Gründen da keine Rolle mehr gespielt hat. Du hattest auf der Bank, ich meine, ich habe mir schon gedacht, dass Sophia Klein-Herne wahrscheinlich nicht kommt, weil wir alle haben gesehen, dass die nicht das beste Standing hat beim DFB. Aber mit Kathi Hendrich zum Beispiel hast du jemanden, die auch eben sehr erfahren ist, wo ich gesagt hätte, okay, bring die doch aufs Feld und die kann ja eigentlich auch jede Position hinten spielen, der Theorie nach. Also mich hat's einfach gewundert, weil die Spielerinnen, die erhoffen sich ja vielleicht auch eine Antwort von draußen, wie es jetzt gehen soll. Und die Antwort war halt, natürlich, es war eine Anweisung. Also Clara, du spielst als Linksverteidigerin, Sarai, du gehst auf den rechten Flügel. Aber ich würde nicht sagen, dass das besonders gut funktioniert hat. Und dementsprechend hat es auch nicht geholfen.
Ja, das hat nicht funktioniert. Das war dann klar zu sehen. Ich frage mich, ob der Gedanke dahinter war, dass man sagt, wir müssen jetzt so lange mit einer weniger spielen. Ich will da nicht jetzt schon die frischen Kräfte verpulvern. Wir retten uns jetzt in die Halbzeit. Aber dann noch eine Viertelstunde so gehen zu müssen, ist natürlich schwierig, klar.
Carmen, wie siehst du es? Bin ich da zu kritisch?
Also ich würde mich jetzt mal in die Lage des Trainerteams hineinversetzen und ich wäre dann, glaube ich, auch erstmal ratlos gewesen, weil man damit auch überhaupt, also ich denke, sie hätten niemals damit gerechnet, dass jetzt auch noch Wamsa ausfällt, die ja eh schon Backup-Waffe gewinnen. Ich weiß nicht, ob sie da dann noch so eine dritte Backup-Lösung quasi überhaupt parat hatten und das dann in so einem Spiel, wo es ja auch um den Gruppensieg geht, dann da irgendwie schnell jemanden reinzuwerfen, kann natürlich auch nach hinten losgehen. Deswegen, ja, ich meine, sie haben sich ja dann in die Halbzeit wirklich gerettet und dann hat er ja auch in der Halbzeit Hendrich gebracht. Ob er sie jetzt 20 Minuten oder wie viel waren es, 15 Minuten eher bringen muss, ja, würde ich so nicht beantworten wollen. Aber was mir noch aufgefallen wäre, dann generell bei den Einwechslungen, dass er ja eher ungewöhnlich früh recht viel gewechselt hat. Also zwar ja bis zur 80. glaube ich dann 4 Wechsel gemacht hat und in den Spielen davor hat er sich ja eher zurückgehalten mit den Wechseln. Das hat dann eher für mich so ein bisschen wie, ja, so Verzweiflungswechsel hat sich das angefühlt. Also hat er auch mal eine Cherchi dann reingebracht, eher so, ja, nach dem Motto, jetzt ist irgendwie eh schon so ein bisschen egal, jetzt schenken wir allen noch so ein bisschen Spielzeit.
Da gab es übrigens mal einen langen Pass von Berger, den habe ich vorhin unterschlagen. Der lange Pass auf Cherchi.
Ja, das stimmt. Mit dem Das hat ja dann funktioniert.
Ja, Entschuldigung.
Nee, das wäre es, glaube ich, auch gewesen.
Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, hätte man nicht Sarah Debritz früher bringen sollen? Mhm. Weil ich einfach das Gefühl hatte, die brauchen jetzt eine ordnende Hand. Ich meine, sie hat offensichtlich auch nicht das beste Standing jetzt im Moment. Aber sie hat natürlich eine unglaubliche Erfahrung und du hast dem Mittelfeld einfach angesehen, dass sie ratlos waren. Und ich muss auch offen sagen, Elisa Sens, die ja sehr viel Vorschusslorbeeren bekommen hat, fand ich in allen drei Spielen nicht besonders gut. Mhm. Natürlich hängt die sich immer mit allem rein, was sie hat und die gibt nie auf und die hängt den Gegenspielern an den Beinen und ist, wie sie auch selbst sagt, eklig zu bespielen. Also sie war sehr unglücklich oft in ihren Aktionen und ich fand, dass sie eigentlich in allen drei Spielen nicht an das angeknüpft hat, was man vorher oft von ihr gesehen hat. Und deswegen hätte ich mir da vorstellen können, Sarah Debritz da früher reinzuwerfen, um das Ganze so ein bisschen zu sortieren.
Ja, und ich finde auch, dass generell Sens und Nüsken gemeinsam meiner Meinung nach nicht am besten funktionieren. Also ich würde mir da eh irgendwie andere Sechser-Kombinationen wünschen. Ich finde, beide sind wahrscheinlich individuell gesehen schon mit die besten Sechser, die Deutschland hat. Aber irgendwie zusammen, finde ich, bringen sie es selten auf den Platz. Also ich finde, die Kombination gefällt mir irgendwie im Mittelfeld nicht so gut. Ich finde, da wirken beide dann oftmals unglücklich, muss ich sagen.
Aber ich kann es mir nicht so ganz erklären. Also ich kann mir selbst nicht so ganz erklären, woran das liegt, dass das nicht funktioniert. Weil ich im Grunde denke, die müssten doch passen. Ja. Oder wie seht ihr das? Also wo ist das Problem bei den beiden in der Kombination?
Also ich glaube,
also auf dem Papier passt das doch.
Ja, und auf dem Papier ist es auch eine tolle Kombination aus unterschiedlichen Spielerinnenprofilen. Aber also ich glaube, in dem Spiel kann man schon relativ klar machen, was bei einigen Spielerinnen gefehlt hat. Und das war Physis und Ruhe am Ball. Also quasi Fehlervermeidung am Ball. Und das Interessante ist, dass das ja auch genau die Themen waren, die man vor dem Spiel hatte, dass man sich gefragt hat, na, wie wird denn das jetzt gegen Schweden laufen mit dem starken rechten Flügel, mit eben Spielerinnen, die sich im Zweikampf vielleicht nicht ganz so leicht wegdrücken lassen, wie es in manchen der bisherigen Spiele der Fall war. Und da hat man meiner Meinung nach schon relativ früh in diesem Spiel gesehen, das wird heute tatsächlich ein Thema. Und da hat man dann eben Fehler, Elisa Sens hat einige Ballverluste gehabt, einige Fastballverluste. Nüsken hat leider auch Fehler gemacht, schon relativ früh im Spiel. Und ich glaube, das war das, was es so besonders deutlich gemacht hat in dem Spiel. In der Theorie nach, finde ich, können die eine sehr gute Doppel-6 spielen. Aber in diesem Spiel, ich sag mal, wenn es bergauf geht und mit Gegenwind, dann sind sie vielleicht nicht die Spielerinnenkombination, die sich da rausbefreien kann, weil die beiden so abhängig sind von positiven Aktionen, die gut funktionieren und auf denen bauen sie dann auf. Und eine Sidney Lohmann zum Beispiel, die ist jetzt weiß Gott auch nicht die Spielerin, die keine Fehler macht. Aber man hat den Eindruck, die lässt sich davon weniger aus der Bahn werfen und die ist von der Körperlichkeit her eine ganz andere Nummer im Zentrum. Hat man, allerdings muss man ehrlicherweise sagen, nach ihrer Einwechslung auch nur in Teilen gesehen. Also will ich jetzt schon selbst das einschränken, was ich gerade gesagt habe. Und eine Sarah Delbritz aber, die hat eben einfach diese Erfahrung, dass sie vielleicht eben eher Fehler vermeidet und vielleicht auch nicht zu schnell in der Offensive denkt, sondern erstmal noch den defensiven Part der Sechserin mitdenkt, weil du ja siehst, Rebecca Knaack, große Probleme, Janina Minge, große Probleme. Denen hätten beiden eine Sechserin sehr gut getan, die da mal geholfen hätte, die sich vielleicht sogar zwischen die beiden hätte fallen lassen im Spielaufbau, wer weiß. Das war ganz bestimmt nicht der Plan, weil das brauchst du eigentlich auch nicht, so wie Schweden anläuft. Aber sowas hat eben gefehlt, so Eigeninitiative, das Thema, bei dem wir vorhin schon waren. Und ich frage mich halt wirklich, was vermeidbar gewesen wäre an diesem Spiel. Ein paar Dinge sind einfach Pech und es gehört ja auch mit dazu, das soll ja auch nicht untergehen, Schweden hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Also Schweden ist einfach ein sehr gutes Team. Die kommen jetzt mit 8:1 Toren aus dieser Gruppenphase als Gruppenerste völlig verdient raus. Also das darf nicht untergehen. Du hast hier gegen ein sehr, sehr gutes Team schlecht ausgesehen. Aber die Frage ist jetzt einfach auch in der Nachbereitung, wie viel von dem Schlechtaussehen hätte denn noch... Wie hätte man da anders drauf antworten können? Und hätte man dann vielleicht ein bisschen was vermieden? Und da finde ich, ist Körperlichkeit ein Thema, Erfahrung ist ein Thema. Kathi Hendrich, die hat kein Duell am Boden verloren. 8 von 8 gewonnene Duelle am Boden. Keine Blackstenius ist an ihr vorbeigekommen, Janogi ist nicht an ihr vorbeigekommen. Beim 1:4, ja, da hat sie Janogi nicht an der Flanke gehindert, aber sie musste auch rausrücken und eigentlich hat sie für genügend Zeit gesorgt, dass alle anderen ihre Gegenspielerin decken können. Also selbst da würde ich sagen, Kathi Hendrich hat das eigentlich gut gemacht. Und wenn sie das so kann, dann fragt man sich schon, gibt es in diesem Kader nicht sonst noch Spielerinnen, die das vielleicht auch so in dieser Art und Weise geschafft hätten? Und das hätte ja vielleicht schon gereicht, um diese zweite Hälfte ein bisschen anders zu gestalten und nicht noch das 1:4 zum Beispiel zu kassieren, was eben dann auch wirklich ja wehgetan hat in der Art und Weise, wie einfach das gefallen ist. Also Lina Hotek hat wahrscheinlich selten so einfaches Tor erzielt.
Ja, die waren sehr erstaunt. Sie hat auch fast nicht gejubelt.
Ja, ich weiß nicht warum. Ich wusste auch nicht, ob es Mitleid war oder ob es einfach Überraschung war, dass es so leicht geht.
Wie als hätte sie mal bei Deutschland gespielt irgendwie und traut sich jetzt nicht zu jubeln aus Respekt.
Stimmt.
Ja, was mich ja an den Schweden fasziniert ist, dass ich das Gefühl habe, die können ihre Abwehr in den Würfelbecher werfen. Der Trainer würfelt hinten eine Formation raus und es funktioniert. Hm. Also es ist ja, also die haben ja in jedem Spiel die Abwehr umgestellt und du siehst es nicht. Es funktioniert trotzdem. Das finde ich schon eine hohe Qualität.
Und gleichzeitig weißt du, wo die Stärken Schwedens liegen und schaffst es trotzdem auch nicht, die rauszunehmen. Und das ist ja nicht nur der rechte Flügel, sondern auch Aslani spielt ein tolles Turnier bisher, Blackstenius sowieso. Man muss ja eigentlich fast noch dankbar sein, dass Janogi gar nicht so offensiv stark war wie in den bisherigen Spielen. Da hätte er mir noch ganz anders werden können in der zweiten Hälfte. Also auf eine Art und Weise hat es Schweden auch runtergespielt in der zweiten Hälfte. Trotz Überzahl hatten sie 50% Ballbesitz und 6 Schüsse. Deutschland 2 Schüsse, also
ja, wäre sogar noch halt, mehr gegangen. Die haben es halt dann ruhig angehen lassen, weil die haben ja noch ein bisschen was vor.
Mhm. Genau,
das sah für mich sehr klar so aus, dass sie gesagt haben, das hat jetzt gereicht und jetzt sichern wir das in Ruhe ab.
Könnt ihr mir denn sagen, was das für eine Verteidigungsformation von Deutschland in der zweiten Hälfte war? Ich glaube, meine These ist, Jule Brandt war Rechtsverteidigerin, Sarah Linde wieder Linksverteidigerin, aber weil Jule Brandt diese Rechtsverteidigerin-Position relativ offensiv interpretiert hat, sah es oft so aus, als wäre es eine Dreierkette. Und manchmal musste sich Clara Bühl auch mit Hollenberg gemeinsam in die letzte Kette fallen lassen, dann sah es aus wie eine Fünferkette. Carmen, hast du es auch ähnlich gesehen und wie fandst du denn den defensiven Ansatz von Deutschland in der zweiten Hälfte? Es gibt ja auch so ein bisschen vielleicht einen Blick nach vorne mit, wie man es dann in Abwesenheit von Carlotta Wamsa angehen könnte.
Ja, also ich dachte auch am Anfang, es wäre eine Dreierkette, bis er dann Jule Brandt, glaube ich, mal auf Seite genommen hat und ihr eine Anweisung gegeben hat. Und dann sah es eher schon so aus, als hätte Jule Brandt die Aufgabe der Rechtsverteidigerin. Den Ansatz in der zweiten Halbzeit, ich meine, klar, man hat eine Spielerin verloren. Und ich glaube, so richtig hätte sich darauf auch niemand eingestellt gehabt. Aber ich würde, denke ich, so gegen jetzt dann im Viertelfinale nicht nochmal auflaufen, aus verschiedenen Gründen. Also ich war bisher kein großer Fan in dem Turnier von Sarah Linder, muss ich ehrlich sagen. Da gab es, glaube ich, eine Aktion, wo, das war bei dem 2:1, als Clara Bühl irgendwie 3 Meter hinter ihr gestartet ist und sie dann noch überholt hat, um eben die Flanke verhindern zu wollen oder die Hereingabe verhindern zu wollen, was natürlich dann auch schief ging. Und das sind einfach so Situationen, die dann Schweden auch gut ausgenutzt hat. Und darauf kann sie auch einfach eine gegnerische Mannschaft super gut einstellen, finde ich, in der deutschen Defensive. Also das hat man ja gesehen, zum Beispiel bei dem 1:1, dass Rolfe auch gleich den Weg nach rechts sucht, eben um quasi den Geschwindigkeitsnachteil, nenne ich jetzt mal, von Rebecca Knaack dann irgendwie ausnutzen zu können, was auch super funktioniert hat. Und generell eben hatte ich schon das Gefühl, dass wenn Schweden den Ball hatte, dass es dann immer mit Tempo auch nach vorn ging, dass sie auch sofort versucht haben, ins Tempo zu kommen, weil sie bestimmt auch wussten, dass genau da dann auch die Schwachstelle von Deutschland liegt und dass da viele Verteidigerinnen, also ja, Sarah Linder, Rebecca Knaack, auch Janina Minge in dem Spiel, einfach dann auch in Tacklings oder im Laufduell nicht mithalten können. Und ich würde mir fürs Viertelfinale tatsächlich auf jeden Fall Kathi Hendrich wünschen. Am liebsten auf der Außenverteidigerposition und auf der linken Außenverteidigerposition würde ich auch Franziska Kett einfach riskieren, weil gegen, so wie es aussieht, ja wahrscheinlich dann Frankreich, gegen die schnellen Französinnen, meiner Meinung nach, man da auch eine dynamische und schnelle Außenverteidigerin braucht, weil sonst, glaube ich, ja, können wir uns schon auf ein ähnliches Spiel einstellen wie jetzt schon gegen Schweden, dass man da einfach Angriff nach Angriff überlaufen wird und ja, einfach wenig Zugriff hat.
Andererseits könnte man auch sagen, Lisa, also wenn Franziska Kett jetzt in dem Spiel nicht kommen darf, was allerdings auch eine schwierige Situation war, also das kommt vielleicht einschränkend noch mit dazu, scheint es ja dann doch nicht Plan A zu sein, so wie wir dachten vor der EM. Also Plan A als Ersatz für Sarah Linde. Also eigentlich Plan B. Das ist meine Nummer 2. Sein Name, Nummer 1. Grüße an alle Austin Powers-Fans.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie kommt an der Stelle dann, weil es heute eigentlich also sichtbar überhaupt nicht lief. Und weil Christian Wück ja auch sehr viel von ihr hält, sonst hätte er sie nicht mitgenommen. Also es sprach ja eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig viel dafür, das zu machen. Und er hat es ja immer begründet damit, dass sie eine bestimmte Art von Fähigkeiten mitbringt, die er für seine taktischen Ideen braucht und dass sie deswegen dabei ist. Ich fand sie bislang im Nationalteam jetzt offen gesagt nicht besonders überzeugend, wenn sie gespielt hat. Ich fand auch, dass sie nicht die Unbekümmertheit mitbringt, die Carlotta Wamsa da reinbringt. Mhm. Aber ich meine, wann willst du es ausprobieren? Und also schlechter als es heute lief, wird es vermutlich dann auch nicht werden.
Ich meine, sehr wahrscheinlich hängt es auch dann sehr vom Gegner ab. Es kann ja, also Frankreich ist sehr wahrscheinlich, aber es kann auch England und es können sogar die Niederlande noch werden. Wenn die Niederlande hoch gewinnt, ich glaube höher als 3:0 oder mit 3:0, dann könnten sogar die Niederlande noch auf 1 springen. Also sprich, das müssen wir noch ein bisschen abwarten. Die Hörerinnen und Hörer nicht so lange wie wir, wenn sie das jetzt hier gerade hören. Und dann hat man ja, und das ist vielleicht das Gute, man hat jetzt wirklich noch einige Zeit, mit dieser Situation umzugehen. Also man wird erst das letzte Viertelfinale spielen, am Samstag dann, am 19.07. Dann, das heißt, es gibt jetzt wirklich Zeit, das sacken zu lassen, was da gerade passiert ist, das zu analysieren, das dann aber auch wegzupacken in eine Schublade, in die man hoffentlich nicht mehr so oft reingucken muss und sich dann zu überlegen, okay, was machen wir jetzt für das Viertelfinale? Gibt es noch Beobachtungen, die noch bei euch auf dem Zettel stehen zu diesem Spiel, bevor wir zu den Awards übergehen?
Ja, hauptsächlich eigentlich, dass man mal wieder die Defensivprobleme gesehen hat. Also ich meine, das hat sich jetzt so ein bisschen wie so ein roter Faden durch alle Spiele eigentlich durchgezogen. Und das war ja auch was man davor schon wusste. Also ich finde es einfach so oder ich kann es nicht greifen, dass man nach zwei Spielen, die schon nicht gut gelaufen sind, gegen Gegner, die jetzt auch nicht die individuelle Qualität haben wie Schweden, trotzdem wieder mit den gleichen Problemen da irgendwie aufläuft und sich wieder einfach die gleichen Schwächen zeigen. Also ich hätte mir halt, oder ich hätte eigentlich erwartet, dass die deutsche Mannschaft es mal schafft, irgendwie ein anderes Gesicht zu zeigen. Was ja auch geklappt hat in den ersten 15 Minuten, aber wo man dann eben recht schnell wieder den Faden verliert und einfach nicht so in das Spiel kommt, was man von Deutschland vielleicht gewohnt war aus den Vorbereitungsspielen. Und ja, also ich glaube, es ist einfach irgendwie so ein bisschen frustrierend, weil man weiß, dass sie es eigentlich könnten, weil man weiß, dass jede Spielerin anders spielen kann, dass jede Spielerin mehr Potenzial hat, dass sie das auch gemeinsam eigentlich besser auf den Rasen bringen, aber sich dann durch so Fehler, die auch oft einfach vermeidbar wären, so ein bisschen aus der Bahn bringen lassen. Und ja, das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden dann im Viertelfinale.
Mhm. Fehler vermeiden fürs Viertelfinale, notieren wir.
Nichts hinzuzufügen.
Ja, ist das auch alles, was du noch zu diesem Spiel zu sagen hast, Lisa?
Ja.
Gut, dann will ich nur noch das ergänzen eben um den Gedanken, den wir ja auch im Rasenfunk schon häufiger hatten. Prinzipientreue ist gut und auch eine klare Spielidee zu haben. Aber manchmal muss man sich vielleicht davon auch einfach lösen dürfen und mal in einer unangenehmen Situation die durchstehen. Und da hat man den Eindruck, aus welchen Gründen auch immer, weil es die Spielerinnen nicht tun oder weil ihnen gesagt wurde, sie sollen es nicht tun, fehlen da eben manchmal die pragmatischen Lösungen, die nicht immer die schönsten sind und die natürlich auch von so einem Sofa-Bundestrainer wie mir dann auch kritisiert werden, das ist schon völlig klar. Aber das ist, muss ja allen Beteiligten egal sein, was der Rasenfunk sagt, ist es ja sehr wahrscheinlich auch. Das fehlt schon auch ein bisschen, denn wenn ich mir angucke, die erfolgreichen Teams bei dieser EM, also Frankreich, Spanien, die haben natürlich auch eine besondere Qualität, England auch, aber da sieht man zum Beispiel schon innerhalb des Turniers pragmatische Lösungen gefunden auf auch einen großen Rückschlag, wobei wir jetzt noch nicht genau wissen, wohin das genau in der Gruppe führt. Aber auch so ein Team wie Italien oder sogar jetzt die Polinnen, die gegen Dänemark 3-2 gewonnen haben, die haben alle die Fähigkeit, Phasen mal so zu durchstehen und mal auch mit anderen Mitteln durchzukommen für 10 Minuten und dann aber die Chancen, die sich dann trotzdem bieten, zu nutzen. Und interessanterweise hatte die ja Deutschland sogar auch. Also es gab die Möglichkeit aufs 2-3, es gab die Möglichkeit aufs 2-4. Das hätte sehr wahrscheinlich nichts mehr geändert. Aber es ist ja interessant, dass diese offensive Stärke, die man hat, sogar in einer Unterzahlsituation rauskommt. Natürlich aber auch gegen ein Schweden, was, Lisa hat es ja schon gesagt, so ein bisschen schon die Kupplung gedrückt hatte und einfach mal so hat rollen lassen ins Viertelfinale rein.
Aber also ich hoffe ja so ein bisschen, dass das jetzt so der Reality-Check war, den es dann auch gebraucht hat, um da jetzt einfach aufzustehen und wach zu werden. Ja, weil, wie du schon meintest, ich meine, die Mentalität hat ja die Deutschen eigentlich immer ausgezeichnet und auch durch viele Turniere getragen so ein bisschen. Kann man eigentlich nur hoffen, dass das jetzt dann wieder der Fall ist. Ich meine, gegen Spiele wie zum Beispiel auch gegen Dänemark oder Polen, da war jetzt auch nicht alles das Beste vom Besten. Und da haben sie es ja dann trotzdem auch geschafft, sich durchzubeißen und auch, ja, zum Beispiel gegen Dänemark dann doch knapp zu gewinnen. Aber ja, da braucht es auf jeden Fall, wie schon gesagt, eine Leistungssteigerung.
Aber seht ihr einen Unterschied bei diesem Rückschlag, den es jetzt hier gab, im Vergleich zu zum Beispiel einem 0-3 gegen Island, einem Rückstand gegen Schottland und gegen Österreich, einem 1-2 gegen Kolumbien bei der WM, einem Ausscheiden bei der WM? Also Lisa, ist das für dich jetzt nochmal eine andere Qualität oder ist es nicht eigentlich more of the same?
Ich finde es schon sehr ähnlich. Also ich finde schon, ich habe schon das Gefühl, dass das Team da Schwierigkeiten hat, umzuschalten. Also wenn es nicht läuft. Ich war eigentlich positiv überrascht, dass das im Spiel gegen Dänemark geklappt hat, das noch zu drehen, weil da war ja einiges drin, wo man auch den Kopf hätte hängen lassen können. Mhm. Und da muss ich sagen, da habe ich gedacht, vielleicht ist es das jetzt. Also vielleicht ist das jetzt das Spiel, wo sie gemerkt haben, wie es laufen kann. Also wie man sich da wieder reinbeißt. Und umso schwieriger fand ich das dann heute, dieses Gefühl, dass da nichts mehr kommt. Also dass da wirklich an keinem Punkt so richtig der Biss da war, um das nochmal zu drehen, sondern dass die kollektiv irgendwie den Kopf haben hängen lassen.
Ja, und auch extrem frustriert waren, fand ich auch selber. Also da gab es ein paar Aktionen, wo eine Sydney Lomot oder eine Clara Bühler irgendwie die Arme in die Luft gerissen hat. Und
ja, da habe ich auch gedacht,
ist auch verständlich.
Ja, einerseits verständlich, aber Sydney Lohmann war halt auch gerade erst reingekommen. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. In der 49. kommt ein schlechter Pass. Ich weiß jetzt nicht mehr genau von wem. Und Sydney Lohmann winkt ab. Und da denke ich mir, mein Gott, also da muss doch noch ein bisschen Frustrationstoleranz drin sein. Du bist gerade erst reingekommen. Reiß dich mal zusammen. Also ja, fand ich ärgerlich, weil das ist ja, Mann, die sind schon am Boden und dann der Gegenspielerin irgendwie quasi zu signalisieren, was war denn das jetzt für ein Dreckspass, ist ja nicht hilfreich in der Situation. Fand ich ein bisschen schwierig.
Ja, aber gut, bevor wir jetzt hier noch weiter in die Körpersprache einsteigen, würde ich sagen, lasst uns doch unsere Awards vergeben. MVP, Unsung Heroine und Moment des Spiels. Lisa, wenn du magst, dann darfst du als Debütantin hier sehr gerne mal beginnen. Wer wäre denn deine MVP?
Ich würde mich tatsächlich auf Jule Brandt festlegen. Die hat natürlich kein super Spiel gemacht und es geht jetzt auch gar nicht um das Tor, das sie gemacht hat, sondern es geht darum, dass die gearbeitet hat. Also die hat das Ding für mich an keinem Punkt aufgegeben. Die hatte in der 88. Minute noch hinten Bälle erobert. Ich weiß nicht genau, was die Rolle war, die ihr vorgegeben war. Das muss man natürlich auch so ein bisschen mitbedenken, aber da habe ich zumindest sehr viel Willen gesehen, da nicht völlig unterzugehen. Deswegen wäre sie das für mich.
Mhm. Carmen?
Ich habe mich für Smilla Holmberg entschieden, von Schweden diesmal. Ja, hatten wir vorhin schon ein bisschen angesprochen. Ja, mir ist ein bisschen schwer gefallen, da jetzt eine deutsche Spielerin zu wählen. Obwohl Jule Brandt kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Holmberg, wie gesagt, reinrotiert, finde ich, hat ein Top-Spiel gemacht. Also wäre ich jetzt Schweden-Fan, dann wäre ich wahrscheinlich hinweg über ihre Leistung und wäre total begeistert. So ist ein bisschen bittersüßes Gefühl, sie zu wählen, aber ja, war einfach ein Top-Spiel, muss man anerkennen.
Das ist allerdings wahr und ich habe so ein bisschen versucht, in die schwedische Community reinzuhorchen. Die sind sehr begeistert. Es ist genauso, wie du sagst.
Verständlich.
Ja, ich kann als MVP keine deutsche Spielerin nehmen. Ich fand auch Jule Brandt im Defensiven dann, also ja, der Wille war da, aber die Positionierung war wirklich weird. Aber wie gesagt, es war nicht so genau zu erkennen, was ihre Rolle war. Sagt allerdings auch schon ein bisschen was über ihre Positionierung. Ich würde Stina Blackstenius nehmen, weil ich tatsächlich glaube, dass dieses 1:1 auch in der Art und Weise, wie es erzielt wurde, zweite Chance Schweden, erstes Tor, dass das auch wirklich was gemacht hat mit dem deutschen Team. Es gab danach noch die eine Chance von Bühl und dann fällt eben das 1:2, dann das 1:3 und dann geht's dahin. Ab dann war es ja wirklich ein schwaches Spiel. Und Stina Blackstenius hat ihre Champions League Finalform ins Turnier rübergerettet, würde ich mal sagen. Die ist wirklich einfach sehr gut drauf, muss man sagen. Und sollte Fridolina Rolfo jetzt zum Beispiel, die ja wieder mit Eispack auf dem Knie nach der Auswechslung in der Halbzeit dann saß, aber sollte die auch jetzt dann doch länger fit werden, so wie es eigentlich aussah, bin ich sehr gespannt, wie weit das für Schweden noch geht. Jetzt bin ich aber erstmal gespannt auf eure Unsung Heroines. Lisa, wen würdest du gerne besingen, die es noch mehr verdient hätte?
Da ich Jule Brandt schon verballert habe, ist das jetzt wirklich eine sehr schwierige Aufgabe. Ja, ist einfach heute wirklich schwierig. Die einzigen, die ich da noch auf dem Zettel hätte, aber mit wenig Überzeugung, wären für mich Lea Schüller tatsächlich, die am Anfang des Spiels auch Bälle im Mittelfeld erobert hat und da wirklich viel die Bälle auch aus dem Mittelfeld geholt hat und nach vorne getragen hat Und die zweite Option wäre für mich
Kathi Hendrich. Ganz kurz, leitet ja auch dieses tolle 1:0 ein. Also das haben wir jetzt eigentlich, da sind wir so ein bisschen drüber gegangen. Ja. Aber es war ein wunderschöner Angriff übers Zentrum. Lea Schüller, die verlagert dann auf Brandt, die steckt auf Wamser und kriegt den Ball zurück. Oder irgendwie so in der Reihenfolge. Aber da war eben Schüller auch diejenige, die den Ball festmacht. So, Entschuldigung.
Genau, also ich würde mich auf sie festlegen, wobei sie nach hinten raus wurde es dann halt auch weniger.
Ja, und dann wurde sie ersetzt durch Gio Hoffmann. Das fand ich einen interessanten Wechsel. Aber gut, mehr Physis hatte man dann vielleicht und entscheiden war es sicherlich nicht mehr in der Phase. Carmen, wer ist deine Unsung-Heroin? War sie hier schon dabei?
Ja, also ich hätte mich auch wahrscheinlich für Jule Brandt dann entschieden, einfach aufgrund der Mentalität und dass man ihr den Willen einfach nie absprechen kann. Ich habe, wen ich jetzt aber aufgeschrieben habe und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen die ja, einfache Entscheidung, so der Weg in die Flucht irgendwie, und zwar die Fans, vor allem die deutschen Fans. Ich finde, die machen einfach immer eine Top-Stimmung, sei es bei den Fanwalks oder dann auch nach dem Spiel, wo ja die Spielerinnen nochmal in die Kurve gekommen sind und dann trotzdem noch alle für sie geklatscht haben und sie einfach versucht haben aufzubauen. Und dann, ja, wenn das Spiel nicht so läuft, sich auch selber wissen zu unterhalten, sei es durch Laola-Wellen oder sonstige Fangesänge, die einfach für eine super Stimmung sorgen beim Turnier. Deswegen, ja, würde ich einfach mal die Fans nehmen. Mhm.
Also eigentlich hatte ich fest vor, Carlotta Wamser zu nehmen. Denn ich finde, jenseits von dieser Aktion, wo sie sich die rote Karte holt, zu Recht, und was natürlich nicht die schlauste Aktion war, finde ich, dass die eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Die war beim 1:0 beteiligt, hat super auf Brand gesteckt vor diesem 1:0. Die war mutig, die war defensiv kein Problem, zumindest kein so großes wie auf der anderen Seite Saraya Linder. Aber man kommt halt an der roten Karte nicht vorbei, die halt dann leider dann doch den Eindruck sehr prägt. Und nachdem ihr sie jetzt nur immer als Second Pick genannt habt, nehme ich Kathi Hendrich. Ich finde, die hat wirklich das gebracht, was sie bringen musste in einer schwierigen Situation, nämlich eine Stabilität, eine Ruhe. Die hat auch 12 von 13 Pässen angebracht, also sprich auch keinen einzigen wichtigen Fehlpass gespielt in ihrer Rolle. Also Kathi Hendrich, wenn die sich nicht empfohlen hat fürs Viertelfinale, dann weiß ich es auch nicht mehr. Deswegen meine Unsung Heroin. Und jetzt haben wir noch unsere Momente des Spiels. Vielleicht kommt Carlotta Wamser jetzt hier auch nochmal vor, ich weiß es nicht. Lisa.
Ja, mach doch nicht alles kaputt, Max. Ja, wenig überraschend ist mein Moment des Spiels. Carlotta Wamser, wie sie die Hände vorm Gesicht zusammenschlägt, nachdem sie mit der Hand auf der Torlinie geklärt hat, weil ihr, glaube ich, in dem Moment auch sofort klar war, was das bedeutet. Also nachdem es passiert war, war es ihr dann klar. Schön wäre gewesen, es wäre kurz vorher klar geworden. Ja, sehe ich wie du, das wird ihr wahrscheinlich nur einmal in der Karriere in der Form passieren. War natürlich extrem unglücklich und das ist dann wahrscheinlich auch einfach mangelnde Erfahrung in dem Moment.
Ja, oder vielleicht auch einfach Pech. Vielleicht hätte sie ihn sogar noch abfälschen können ohne die Hand. So weit weg war ja die Hand gar nicht vom Körper. Also,
ja, sie hätte nicht so schuldbewusst gucken dürfen.
Ah, naja, dafür war es dann leider zu eindeutig.
Wahrscheinlich war es zu spät. Ja,
aber ging es euch auch so, dass ihr es gesehen habt und die Kamera, die ist ja dann so ein bisschen über sie drüber gewischt und dann haben sie direkt umgeschaltet in eine Nahaufnahme. Aber ist es euch auch so gegangen, dass ihr im ersten Moment dachtet, naja, das kann ja nicht Handspiel gewesen sein, das sei ja so. Also, das macht man ja nicht auf der Linie. Das war nämlich mein erster Gedanke. Und dann dachte ich mir, nee, dann würden die ja viel krasser alle reklamieren, dass die Hand gespielt hat. Und das hat ja, glaube ich, nur Rolfe hat, glaube ich, den Arm gehoben und Blackstenius. Ansonsten waren die alle relativ
entspannt. Die waren alle überrascht.
Entspannt.
Das war einfach eine sehr gute Torwartaktion.
Und dann wieder eine rote Karte, auf der ein weißer Zettel klebt. Ich weiß nicht, was das ist bei den Schiedsrichterinnen in diesem.
Habe ich auch nicht verstanden, aber es tat mir für Carlotta Wamser wahnsinnig leid, weil ich sie vorher halt auch gut fand und weil für sie natürlich richtig viel zusammenbricht in dem Moment.
Ja, und es kann sein, wenn es jetzt übers Viertelfinale nicht hinausgeht, dann ist das Turnier hier für sie vorbei. Carmen, hast du einen anderen Moment des Spiels oder ist es auch deiner?
Nee, ich hab zwei andere und zwar der erste ist so ein bisschen dieses Slapstick 2:1 für Schweden. Es war für mich so ein bisschen symbolisch irgendwie fürs ganze Spiel. Also man hat zwar den Willen, aber letztendlich ja klappt es dann doch irgendwie nicht und sehr unglücklich, dass dann der Ball reingeht. Stand für mich einfach symbolisch fürs ganze Spiel. Und der andere Moment ist so ein kleines Shoutout und zwar an die zwei Fans, die auf der Tribüne saßen mit den Ferngläsern. Im Stadion in Zürich ist ja mit der Tatanbahn immer ein bisschen schwierig, da was zu sehen. Sieht man immer ein paar Tweets, die sich darüber beschweren, dass es vielleicht nicht die beste Stadionwahl war, obwohl ich es eigentlich ganz schick finde, das Stadion. Aber ja, das hat mich sehr erheitert, muss ich sagen, obwohl das Spiel ja nicht viel Grund zur Freude gab.
Dann, ich will nicht Wamses rote Karte als Moment des Spiels nehmen und ich finde es auch schön, dass wir die Reaktion auf ihr Handspiel jetzt als Moment des Spiels haben und nicht das eigentlich, was da passiert ist. Dann nehme ich einfach die Freude von Holmberg über ihr 2:1 und über ihr erstes Länderspieltor, auch die Freude der Mitspielerinnen. Egal wie dieses Tor gefallen ist, sie wird sich für immer dran erinnern und das muss man ja auch einfach gönnen können. Es ist ja einfach so, im Leistungssport sind manchmal die Gegnerinnen auch einfach besser. Und Schweden war es an diesem Abend definitiv in ganz vielen Belangen. Und deswegen ein kleiner Salut, in dem ich dann einfach die Freude Holmbergs über ihren Treffer nehme. Ihr zwei, das hat trotz des Spiels Freude gemacht, mit euch darüber zu sprechen. Und das Ganze entspannt sich ja auch ein bisschen dadurch, dass wir schon vorher wussten, na, Viertelfinale ist es ja trotzdem. Wir wissen zwar noch nicht gegen wen, aber das war jetzt noch nicht der letzte Auftritt des deutschen Teams bei diesem Turnier. Und jetzt können sie drüber entscheiden, selbst wenn sie sich verabschieden sollten, in welcher Art und Weise sie sich verabschieden wollen. Und dann wird das vielleicht das Kinn ein bisschen weiter oben sein, als es jetzt in diesem Spiel gegen Schweden war. Ich danke euch beiden sehr. Herzlichen Dank an Carmen Stadelmann von 90min.de. Ich werde natürlich verlinken, wo man dir folgen kann. Danke dir, liebe Carmen.
Danke auch, hat sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich zu hören. Und herzlichen Dank an Lisa Seiler von 11frauen.de. Bookmarkt euch das doch bitte in eurem Browser. Schön, dass du mal hier warst, Lisa. Ich hoffe sehr, nicht zum letzten Mal.
Vielen Dank, ihr beiden. Hat viel Spaß gemacht und zwar viel mehr, als ich nach dem Spiel so befürchtet hatte.
Das ist tatsächlich eine ganz gute Gesprächstherapie. Das hatte ich schon sehr oft hier im Rasenfunk. Also danke dir und freut mich, wenn es dir Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, euch, lieben Hörerinnen und Hörern, hat es auch Spaß gemacht. Denn ihr wisst ja, alles, was es hier im Rasenfunk gibt, das gibt es dank euch. Der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Roland, bei Wolfgang W., bei Alex, bei Vicky und bei Thomas. Sie alle sind auf rasenfunk.de gegangen und haben dort auf den Unterstützen-Button geklickt und da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Geht via Direktüberweisung, PayPal, Kreditkarte, Google Pay, Apple Pay, alles ist möglich. Vielen, vielen Dank für euren Support. Empfehlt diese Folge sehr gerne weiter. Wenn ihr Feedback habt, unter mitmachen.rasenfunk.de ist der perfekte Ort dafür und ansonsten wünsche ich euch weiter viel Spaß mit dieser EM, mit unserer Berichterstattung zu dieser EM. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.